abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Tim, ich freue mich, dass wir zwei wieder Zeit haben und was zusammen aufnehmen. Hallo.
Ja, hallo Andreas, grüß dich.
Grüße dich auch. Und man kann schon sagen, es ist schon fast eine Tradition mittlerweile. Wir fangen nochmal mit einem viral gegangenen Heli-Video an, bevor wir dann auf unsere anderen Themen überspringen. Und es geht in diesem Video, das haben ganz viele gesehen, mir auch geschickt, darum, dass eine AS-350 im Feuerlöscheinsatz ist. Und dann sieht man die so Richtung Wasseroberfläche, würde man sagen, einen ziemlich gut schnellen Sinkflug drauf zu. Und dann taucht sie irgendwie so ein bisschen ins Wasser ein, vor allen Dingen mit dem Heckrotor, dreht sich ein paar Mal um die eigene Achse und fällt runter. Und da habe ich auch mir mal gedacht, da kann ich doch den Tim mal fragen, weil der löscht ja auch Feuer mit einem Hubschrauber. Zwar nicht mit der AS-350, aber mit einem größeren Modell. Der hat doch bestimmt ein bisschen Ahnung. Vielleicht, was könnte da passiert sein? Diese Frage wurde mir so oft gestellt und ich konnte sie nicht beantworten. Tim, hast du eine Idee?
Ja, Ideen habe ich. Ob die dann auch zutreffen, weiß ich nicht. Aber was ja wirklich Tradition ist mittlerweile, wie du sagst, irgendwie erscheint alle zwei Wochen ein virales Video, ja, über das wir sprechen können.
Immer wieder, ja.
Und diesmal an die Hörerschaft auch versprochen, werden wir dran denken, dieses Video eben auf unserem Instagram-Kanal zu teilen, weil viele sagen, über was für ein Video habt ihr gesprochen? Könnt ihr das nicht irgendwo mal posten? Weil ich weiß gar nicht, über was ihr sprecht. Also wenn ihr das sehen wollt, über das wir jetzt sprechen, werdet ihr das bei uns auf der Instagram-Seite abgehoben.podcast finden können und das dann halt im Bild verfolgen zu können. Im Großen und Ganzen, Andreas hat es gesagt, es geht um Feuerlöscheinsatz in Frankreich und da ist eine Écureuil zum Wasserholen an einen kleinen See geflogen und ist dort in einem schnellen vertikalen Sinkflug nach unten gegangen. Das Bambi-Bucket hing so, ich würde sagen, 5 Meter unter der Maschine und hat die Sinkrate nicht rechtzeitig brechen können und ist mit der Zelle gerade so auf die Wasseroberfläche aufgetitscht. Ja, und dabei ist dann, wie Andreas gesagt hat, der Heckrotor in Wasserberührung gekommen. Vermutlich die Welle vom Heckrotor abgerissen durch den plötzlichen Widerstand im Wasser durch den Heckrotor. Und dann gab es keinen Drehmomentausgleich und dann fängt ein Hubschrauber an, sich um die eigene Achse zu drehen. Der Pilot kann es nicht mehr kontrollieren. Ja, woran kann sowas liegen? Ich will es jetzt nicht direkt wieder zurückgeben, weil Andreas hat mir die Frage ja im Prinzip gestellt.
Ich könnte ja dazu nur sagen, wir dürfen ja wieder nicht irgendwie sagen, das könnte es gewesen sein in dem Sinne, weil es ist ja für uns zwar immer ganz schwierig und das hatten wir bei den letzten Malen ja auch schon gesagt, wenn du außen davor sitzt und stehst, du weißt gar nicht, was war das initiale Problem eigentlich. Viele denken ja, ist der Pilot denn bescheuert? Ja, wenn er bescheuert wäre, der macht ja keiner freiwillig, ja. Aber selbst wenn man sich auskennt, ist es ja immer schon schwierig, so nachzudenken, okay, was könnte das jetzt gewesen sein? Was könnte das gewesen sein? Ich kann dir ja noch eine Frage stellen. Wäre ein längeres Seil besser gewesen oder so? Aber erzähl doch einfach mal, du kennst dich da besser aus.
Ein längeres Seil vermute ich tatsächlich hätte eine Lösung sein können, ja. Das, was vielleicht erstmal am nächsten liegt, der Pilot hat sich einfach verschätzt. Der Pilot hat sich einfach verschätzt, hat gedacht, das Wasser wäre noch nicht da und hat einfach zu spät den Hubschrauber abgefangen und ist so gerade auf die Wasseroberfläche aufgetitscht. Das ist möglich, liegt absolut in den möglichen Ursachen dieses Hubschrauberunfalls. Allerdings muss man ja auch sagen, es war ein relativ kleiner See, sehr groß zum Wasser entnehmen, aber relativ klein und begrenzt. Wie breit war der? 50 Meter ungefähr, so von den Bildern. Ja, selbst wenn es 100 sind, ne, es waren große Bäume drumherum. Das heißt, es waren eigentlich genug Referenzen in der Peripherie, um eine Höhe abschätzen zu können, würde ich einfach so mal sagen.
Ist es denn einfacher, das Wasser abzuschätzen? Also es war ja wohl ein windstiller Tag, bis der Hubschrauber kam an der Stelle. Ne? Also das Wasser war ja sehr glatt. Ist es denn einfacher, bei so einem Löscheinsatz dass die Wasseroberfläche abschätzen zu können, wenn du von oben kommst, wenn gutes Wetter ist, Sonne, oder wenn es eher ein trüber Tag ist? Gibt es da Unterschiede?
Also ich glaube eher, wie gerade gesagt, wenn in der Peripherie noch was ist, ist es einfacher. Wenn ich eine sehr, sehr große Wasseroberfläche habe, die sich dann auch nicht bewegt, wie du sagst, die relativ glatt ist und ich habe einfach keine Referenz nach außen, sondern gucke auf eine reine Wasseroberfläche, dann kann ich wirklich Probleme kriegen in der Höhenwahrnehmung. Man kennt das vielleicht schon mal, wenn man auf so eine weiße Tapete guckt. Dann kriegt man auch schon mal so eine Illusion, dass man gar nicht genau weiß, wo fängt die Tapete jetzt an, in welcher Entfernung. Ungefähr so kann man sich das dann vorstellen. Und das glaube ich jetzt hier in dem Moment nicht so sehr, dass das das war. Möglich, ja. Aber ich hätte da eher noch was anderes in Verdacht.
Meinst du, der Pilot hat die ganze Zeit nur nach unten geguckt, statt nach vorne, wo er seine Referenz hat einschätzen können? Also macht man das, wenn man eine Feuerlösche Bambi Bucket, ne, du guckst die ganze Zeit runter, wann werde ich denn wohl da sein irgendwie und eigentlich, oder spürt man das? Du müsstest doch das spüren, wenn das Bambi Bucket auf dem Wasser aufsetzt, weil in dem Moment ist ja eine Last auch wieder weg.
Ja, aber wenn es leer ist, wiegt es ja eh nur 30, 40 Kilo. Also okay, diese Last, die spürst du nicht. Ja,
dann vergiss es, okay.
Und als Pilot, ich benutze natürlich den Radarhöhenmesser, in der Regel hat man den. Ansonsten nach außen gucken, nach unten gucken, zur Seite gucken, um eben zu gucken, wann ist das Bambi Bucket im Wasser, aber auch, wie hoch ist mein Hubschrauber überhaupt noch. Das machen Piloten in der Regel halt. Und die werden ja auch nicht zum allerersten Mal in ihrem Leben, gerade nicht, wenn sie so dynamisch, sage ich mal, in Richtung Wasseroberfläche gehen, wird das nicht das erste Mal sein, dass sie das gemacht haben. Und es ist natürlich auch, die wievielte Wasseraufnahme war es? War es die erste? War es die hundertste an dem Tag? Also entweder hatte ich noch überhaupt gar keine Einschätzung. Dafür wären sie für mich sehr viel zu dynamisch unterwegs gewesen fürs erste Mal. Dann wäre es ganz klar wahrscheinlich eine Abschätzung gewesen, die nicht funktioniert hat. Deswegen fängt man eigentlich immer die ersten zwei, drei Mal etwas langsamer an, bis man es eingespielt hat und dann geht es so ruckzuck. Oder es war vielleicht schon der 80., 90., 100. Umlauf und es war unkonzentriert.
Dass die dann weg war, ja. Ja, der kam flott rein. Viele haben ja echt gedacht, dass das vielleicht irgendwie Settling with Power, Vortex, irgendwie so. Aber danach sieht es für mich ehrlich gesagt nicht so ganz aus, weil dann wäre die Maschine meiner Meinung nach weiter durchgesackt. Die macht ja am Ende nochmal so einen Ruck wieder nach oben, als hätte er schnell am Pitch gezogen oder wäre irgendwas anderes gewesen, ja.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass es diese Dinge waren. Also Vortex vermutet man natürlich sehr flott, weil er entsprechend schnell hineinkam mit einer hohen Sinkrate. Allerdings wahrscheinlich auf dem Pitch sehr weit unten. Mit relativ niedriger Vorwärtsgeschwindigkeit zwar, aber dann komme ich auch nicht in den Vortex. Wenn ich dann am Pitch ziehe, dann kriege ich die Maschine schon unter Kontrolle. Aber ich habe dieses Phänomen selber schon mehrfach beim Löschen eben erfahren. Man geht entgegen normaler anderer Anflugprofile vertikal zur Wasseroberfläche. Und man hat nicht diese Chance des Flares, wie man sie sonst bei einem schrägen oder flachen Anflug hat, wo man den Hubschrauber nochmal, wo man ganz anders mit der Aerodynamik spielen kann. Und die Aerodynamik und die Durchströmung des Hauptrotors ganz anders ausnutzen kann. Und wenn ich so vertikal reingehe, dann habe ich eigentlich nur die Chance, meine Sinkrate durch Zuführen von Power, also Ziehen des Kollektes und damit Anstellen der Blätter, kann ich, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich die Sinkrate brechen kann. Und wenn ich da den Hubschrauber nicht frühzeitig an die Leistung nehme, wie wir das so sagen, also mit dem Gefühl, okay, wir sinken zwar noch, aber wenn ich noch einen halben Zentimeter ziehe, dann haben wir so viel Power, dass wir schweben. Und so sieht es eher für mich aus, dass er relativ spät an der Leistung war und nicht damit gerechnet hat, dass er in dem Moment dann doch so viel mehr Leistung als mit einem flachen, geflärten Anflug machen müsste, dass er da so viel brauchte.
Tja, und dann setzte er auf, irgendwas ging hinten kaputt am Heckrotor, beschädigt, weggeflogen und Blatt, na, wobei dafür war die Vibration noch ein bisschen zu gering. Auf jeden Fall gab es irgendeinen Defekt an irgendeiner Stelle und dann wird es natürlich schwierig, diesen Hubschrauber abzufangen, weil der fängt, wie man gesehen hat, sofort sich an zu drehen um die eigene Achse. Deswegen haben wir ja den Heckrotor, ja.
Und da muss man halt auch sagen, da haben sie dann aber, oder der Pilot in dem Moment auch richtig reagiert, finde ich. Man sieht ja dann ganz klar, dass er halt eben nicht irgendwie versucht, da noch rauszukommen, sondern in dem Moment, wo der Hubschrauber sich beginnt, so unkontrolliert zu drehen, knallt er offensichtlich den Pitch dann final runter und der Hubschrauber schlägt auf die Wasseroberfläche auf. Logo, der Hauptrotor hat dann Oberflächenberührung, der zerlegt sich in 1000 Teile. Das sieht dann extrem wild aus. Aber dadurch, dass er dann nicht noch irgendwie versucht hat, irgendwie den Hubschrauber noch ans Fliegen zu kriegen, sondern einfach gesagt hat, okay, das war's, stumpf, Pitch weg und jetzt Notwasserung. Ja. Und die beiden sind ja am Ende auch Gott sei Dank wohl unverletzt oder relativ unverletzt ausgestiegen, beziehungsweise konnten dann gerettet werden. Also von daher, bei allem Unglück nochmal, ja, ist es gut gegangen.
Ich glaube, da war es gut, dass Wasser drunter war. Ne? Wenn da natürlich ein Boden ist und dir passiert sowas, dann sind die Chancen ja nochmal andere. Aber wie du es so schön gesagt hast, ne, zum Glück ist er eher runtergegangen, weil hätte er nochmal kräftig am Pitch gezogen, so nach dem Motto, oh Gott, ich will jetzt nicht in den Boden einschlagen, wir müssen hoch, verschlimmert man diese Situation total. Ja, ja, also da bleibt einem nur das Gas rausdrehen oder einfach Pitch runter. Tja, aber auch da, Tim, müssen wir wahrscheinlich wieder den Unfalluntersuchungsbericht abwarten, der dann in einem oder zwei Jahren rauskommt.
Ja, absolut. Aber ich finde es halt auch immer witzig, egal mit wem man dann über diese Dinge redet, ne? Also in unserer Bubble, natürlich wird das Ding hin und her geschickt, das kriegst du dann, wenn es passiert, innerhalb von wenigen Stunden von 48 verschiedenen Seiten geschickt. Guck mal hier, guck mal da, was denkst du? Hast du ja auch gesagt, du hast auch viele Zuschriften gekriegt und ja, wir gucken da halt dann natürlich auch drauf und versuchen eventuell den Fehler oder die Fehler, die es eventuell gewesen sind, zu finden, um uns dann halt ja so ein bisschen vorzubereiten, wenn wir in solche Situationen kommen, wie wir es vielleicht besser machen könnten. Also das ist das, was man an solchen Videos auf jeden Fall machen sollte. Man sollte gucken und sich selbst nochmal sagen, okay, das kann alles passieren. Wie kann ich es verhindern, dass es mir passiert? Und da finde ich wichtig, dass man halt nicht sagt, okay, Sensationstourismus und wir wollen diese Bilder sehen, weil wir sehen wollen, wie ein Hubschrauber verunglückt, sondern wir wollen eher sehen, was ist schiefgelaufen, was können wir besser machen.
Genau. Das ist ja immer das Wichtige aus der Situation, dass man irgendwie rausziehen kann, was ist da schiefgelaufen und erinnert sich, wenn man in eine ähnliche Situation kommt, hoffentlich dann daran und sagt, ah, warte mal, jetzt nichts mache in zwei Sekunden, dann geht mir schon mal das YouTube-Video durch den Kopf, wie das schon mal anders ausging, ja.
Ja, und man sieht's ja, ne? Also der hat ja auch bis einer Sekunde oder zwei, bevor er dann auf die Wasseroberfläche aufgeditscht ist, gedacht, das ist alles super. Mhm. Und so schnell kann es dann gehen, ne? Mhm.
Boah, und ich glaube, es ist ein absolut schlimmes Gefühl in dem Moment, wenn du merkst, jetzt geht dir der Poppes weg, der Heckrotor dreht sich, du kannst ihn nicht mehr stoppen. Boah, und das können ja auch ganz große Drehzahlen werden, wenn man das versucht, in der Luft zu halten auf der Stelle, was schon unfassbar schwierig ist. Dass man da eine enorme Drehzahl entwickelt. Also von daher, die hatten Glück. Das war gut, dass sie rausgekommen sind. Ja. Und die Maschine haben sie ja auch rausgezogen, die sah auch schlimm aus danach. Aber gut, ist ja auch kein Wunder, ne? Wenn so ein Ding im Wasser aufschlägt, geht halt eigentlich alles, was sich dreht, kaputt. Das ist eigentlich ein Totalschaden.
Ja, 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 da bleibt nichts mehr ganz, ne? Also das Hauptgetriebe kannst du wegschmeißen. Die ganze
alles, was sich dreht.
Ja, und die ganze Zelle wird auch verzogen sein. Also das Ding, ja, das war's mit dem Hubschrauber. Mhm.
Das war es dann wirklich. Tja, gucken wir mal. Ich bin gespannt. Es ist ja immer so, wenn man dann so irgendwie, dann sind ein, zwei Jahre vergangen und auf einmal ploppt das Ding irgendwo wieder auf im Internet. Hey, Untersuchungsbericht ist da, wo man denkt, boah, krass, ist die Zeit schnell vergangen. Das ist schon zwei Jahre her. So geht mir das jedenfalls immer. Dann sagt man, ah, okay, so war das, sehr interessant. Haben wir im Moment einige Untersuchungsberichte ausstehen.
Ja. Ach, was wir noch sagen können, zu dem Thema Vortex, warum es das wahrscheinlich auch nicht war, wenn man sich den Konuswinkel der Blätter des Hauptrotors anguckt, die sind relativ neutral noch. Also die sind nicht besonders nach oben geneigt, was also dafür spricht, dass da jetzt nicht großartig irgendwie ein Vortex stattgefunden hat oder übermäßig Gewicht, der Hubschrauber übermäßig schwer war und man extrem viel Leistung gezogen hat. Also irgendwie hat das nicht so ganz dazu gepasst.
Tja, muss mal gucken. Auch vielleicht hat er es ja auch nicht gemerkt, dass er drin ist. Hat den Pitch weiterhin unten. Das ist ja immer so meine Sorge, wenn ich mal so sportlich anfliege und dann so, hey, komm, das passt gerade, gehen wir rein. Oh, Achternfuß Sinkrate, also schneller noch als 30 Knoten, aber so, komm, da machen wir doch ein bisschen langsamer dann jetzt. Dass man da nicht irgendwie hängen bleibt, ohne dass man es merkt, ja.
Ja. Ja, also auch wahrscheinlich irgendwer da draußen wird das vielleicht kennen, die Jungs oder die Firma, der das passiert ist. Also wer da vielleicht ein paar nähere Infos hat, gerne an uns weiterleiten. Entweder im Vertrauen oder dass wir da dann nochmal später drauf eingehen können im Podcast. Sowas ist immer ganz gern gesehen, weil wir natürlich auch gerne mehr wissen und dann unser Wissen dann auch gerne mit euch teilen würden. Mhm.
Das wäre natürlich super, wenn wir da rankommen würden. Ja, Tim, dann steht ja demnächst noch ein großes Event bevor. Wir können es ja mal kurz ansprechen. Im November.
Ja, im November geht's los.
Da werden wir mal kurz vorbeischauen. Oder Tim und ich werden eigentlich dann da sein eben auch. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Ich war nämlich gerade erst in Köln und habe mir mal den Parkplatz angeguckt. Der sieht noch gar nicht so aus wie ein Helipad. Aber wir arbeiten da dran und die Bäume sind gewachsen und solche Sachen. Aber ansonsten wird es wie jedes Jahr sein. Gucken wir mal. Also es wird spannend werden. Gucken wir mal, wie viele Hubschrauber kommen. Ich hoffe, dass du auch kommst, Tim.
Ja, ich habe es fest geplant. Ob es funktioniert, müssen wir dann natürlich immer an der Einsatzlage gucken. Aber ja, es ist fest eingeplant, dass ich dann auch natürlich für die Polizei mal schaue, ob dieses Helipad überhaupt geeignet ist.
Ja, genau. Das tut der Behörde auch immer gut. Wenn die wissen, wenn die Polizei das abgenommen hat, dann passt das eben auch alles, ja. Und alle, die das Spektakel dann mitverfolgen wollen, die können ja an den Ein- oder Ausflugtagen sich oben auf die Brücke stellen und zugucken. Aufs Messegelände kommt man leider nicht drauf zum Gucken. Das ist Sicherheitsbereich und da kommt man nicht hin. Aber von der Brücke hat man eigentlich einen richtig coolen Blick, weil man guckt erst von oben auf den Hubschrauber, dann in Flughöhe und dann nochmal darüber. Also eigentlich ist das eine ziemlich coole Perspektive.
Weißt du schon was Genaueres, was so Highlights sein werden, welche Hubschrauber kommen, oder darfst du da nichts zu sagen?
Ich befürchte, ich darf es nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob die Hersteller wollen, dass das alle wissen, dass die kommen sozusagen. Mhm. Aber es wird eine Sache da sein, die hat noch in Europa nur sehr, 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 sehr wenige Leute live gesehen. Sehr wenige.
Oha. Mhm.
Vielleicht kann man sich's ja denken, ich weiß es nicht.
Ich habe so eine Ahnung.
Sehr, sehr wenige haben das bis jetzt noch live gesehen, das Ding. Deswegen, also da freue ich mich selber drauf, das mal zu sehen. Und stimmt. Und dann haben wir noch eins da, was sehr wenige erst gesehen haben. Aber egal, mehr darf ich dazu ja nicht sagen. Um Gottes Willen, ich komme in Teufelsküche. Ja,
es wird. Du willst also sagen, es lohnt sich einfach.
Es lohnt sich. Da sind mindestens zwei tolle Highlights. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und es wird ja auch oft die Frage gestellt, was ist denn das für eine Messe? Lohnt sich das? Also es ist eigentlich eine Fachmesse für Fachpublikum, aber trotzdem, wer nicht vom Fach ist und Hubschrauber gucken möchte, ist da genau richtig, weil da kommt man an die großen Maschinen ran, kann mal gucken, wie viele Schalter haben die vorne, wie viele Bildschirme, wie sind die Sitze. Und natürlich sieht man da noch jede Menge andere Sachen. Ich weiß nicht, ob Loft mit dabei ist. Ich gehe aber mal ganz stark davon aus, Tim, oder?
Du, das ist eine gute Frage. Ich habe die noch gar nicht gefragt. Ich bin auch die ganze Zeit davon ausgegangen. Aber ja.
Siehst du, weil dann kann man ja auch, wenn man schnell ist, das muss man eigentlich direkt am ersten Messetag gleich morgens irgendwie machen, dann kann man sich noch einen Slot buchen zum Simulator fliegen, falls die da sind. Einmal Hubschrauber-Simulator fliegen. Der ist übrigens ziemlich realistisch. Das sind solche Sachen, ja, und noch viel mehr. Und noch viel mehr.
Ja, sieht man auf jeden Fall. Auf jeden Fall spannend, ja. Nee, alles gut. Auf jeden Fall spannend, was du sagst, ja, um zu schauen einfach auf, ja, das ist toll. Aber ich finde halt auch, es sind sehr interessante Vorträge wahrscheinlich wieder da. Ein paar habe ich schon gesehen, die geplant sind. Die sind natürlich für eher Berufspiloten, die schon im Business sind, interessant, weil sie sich dann auf ganz spezielle Missions beziehen oder ganz spezielle Komponenten vorstellen. Aber es werden auch für die allgemeine Luftfahrt ein paar Vorträge sein. Es gibt da dieses Jahr so ein spezielles Thema, was ich sehr gut finde. Wir gucken mal, ob Andreas und ich oder jeder einzeln oder wie auch immer, ob wir da auch was zu sagen werden. Ist auf jeden Fall sehr interessant und ich glaube, es lohnt sich schon alleine der Vorträge wegen, weil auch sehr viel kommt, was Rang und Namen hat, dass man sich da mal einen Tag antut und auch mal an die Panels geht und sich einen Kopfhörer nimmt und den Leuten zuhört, was sie zu sagen haben.
Mhm. Also es ist eine große Halle, die Halle 8 auf der Messe. Das heißt, es ist, ich sag mal, überschaubar, dass man das auf jeden Fall im Tag ganz locker durchkriegt. Muss da nicht dramatisch viel mehr Zeit einplanen, wenn man nicht an jedem Stand einen Stopp macht und viel redet. Aber ja, also ich finde es interessant, selbst für Leute, die nicht da sind und vor allen Dingen, wir werden ja auch da sein, das heißt alle, die überlegen, einen Hubschrauber-Pilotenschein zu machen oder einfach mal mit uns quatschen wollen, mit Tim und mir, die können dann einfach mal vorbeikommen und dann quatschen wir ein bisschen, machen ein Foto, ich habe Aufkleber dabei, ich habe mein neues Patch mit dabei dann.
Du hast ja voll aufgerüstet.
Aber hallo.
Ja, jetzt muss ich mir auch noch was überlegen, wenn du da alles Mögliche anschleppst. Muss ich mir auch noch was überlegen,
siehst du? Ja, all solche Sachen.
Ich mache so kleine Actionfiguren von mir.
Ja, das Thema hatten wir ja schon mal, aber es ist so schwierig. Ja, Ist alles nicht so einfach. Also von daher, ich glaube, es werden ein paar ganz tolle Tage. Ich hoffe einfach nur, dass beim Ein- und beim Ausflug einfach kein Nebel ist. Das würde alles total kompliziert machen. Und ja, der größte Horror wäre, wenn eine Woche vorher Nebel wäre.
Ja, es ist halt eine relativ schlechte Zeit im Jahr. Ne?
Ja.
Ja. Mitte, Ende November ist leider gerade, was den Rhein angeht, die Rheinschiene, kann das echt ein Problem werden. Aber wir drücken die Daumen.
Das ist lieb von dir. Wir haben nämlich echt nur so ein Mini-Slot-Fenster, weil vorher ist ja auch eine Messe und direkt nach uns ist auch eine Messe. Erstmal, wo sollen die Hubschrauber hin, wenn sie da sind und nicht wegkommen oder umgekehrt? Wenn sie nicht kommen, kriegen wir sie auch nicht mehr rein. Also dann braucht man einen Tieflader. Dann müssen die alle mit dem Tieflader kommen.
Ja, spannend. Mhm. Gerade für die Spotter dann.
Tja, und ich habe dieses Jahr, das kann ich ja ruhig nochmal sagen, liebe Behörde in Düsseldorf, ich hatte noch mal versucht zu fragen, können wir das Helipad nicht mit echter Farbe da mal hinmalen? Nein, 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 nicht, dass da einer landet, wenn kein Betrieb ist, sozusagen für die European Rotors. Nein, 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 das war nicht erwünscht. Deswegen schade, weil das wird es uns natürlich sehr viel einfacher machen. Wir machen das ja immer mit so einem, wie nennt man das, diese Straßenmarkierungs, nicht Kreide, sondern, was man wie in der Baustelle so aufklebt, diese gelben Linien. Mhm. Bin ja kein Fachmann dafür. Und dann ist das nur so provisorisch. Und wenn es dann nämlich auch noch regnet, kriegt man das unfassbar schlecht hin, weil der Boden muss eigentlich trocken sein darunter, damit das schön klebt. Sonst fliegt das ja alles weg. Ja. Und das ist auch nochmal so ein Faktor, der irgendwie eine Rolle spielt. Aber gut, gucken wir mal. Also keine echte Farbe, muss alles hinterher wieder weg. Das ist der Grund, warum da nicht dauerhaft ein Haar ist. Die Messe hatte ja mal einen Heliport, aber der wurde mangels der Einhaltung der An- und Abflugwege, da hat sich halt viel baulich verändert und so weiter, gibt es den halt jetzt nicht mehr, ja. Und dann ständen sie auch alle auf dem Dach. Hilft auch keinem was.
Brauchst du noch so einen Aufzug, wie bei Airwolf damals? Also Airwolf ist ja aus dem Vulkan rausgestartet, aber so in der Art.
Bist du mal in Hannover gelandet, auf dem großen Helipad?
Auf dem großen? Nee.
In Hannover an der Medizinischen Hochschule, passen 5 Hubschrauber hin. Und da steht ja auch ein Christoph von der Bundespolizei und die haben so einen Aufzug. Die rangieren abends das Ding auf den Aufzug, dann fährt er so ein paar Stockwerke runter und dann geht er da unten nachts schlafen.
Das ist geil.
Ja, die finden das nicht so witzig, weil es immer so lange dauert, aber ja.
Aber es hat schon was.
Ja, es ist schon lustig, das muss man echt sagen. Hubschrauberaufzug. Ja, aber Tim, was hast du denn in letzter Zeit so erlebt? Wenn wir doch beim Thema Aufzug sind, Airwolf, Polizei, deine Hut, Köln, Düsseldorf.
Mhm. Was habe ich erlebt? Also die Schüler, die ich hatte, sind keine Schüler mehr. Die sind mittlerweile Berufspiloten, haben ihre Lizenz bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Hauptaufgabe, die meine Co-Fluglehrer und ich haben, alles, was wir denen beigebracht haben, irgendwie wieder zu zerstören und denen beizubringen, wie man es taktisch macht. Weil die Fliegerei in der Polizei, die taktische Fliegerei, verstößt natürlich in einigen Dingen dem, was wir vorher so schön minutiös beigebracht haben. Das ist so ähnlich wie der Schulterblick beim Autofahren, wie man den in der Fahrschule macht. So genau macht man den später nie wieder. Und ungefähr vor diesem Problem stehen wir jetzt. Das, was wir mit Ach und Krach eingebläut haben, müssen wir jetzt teilweise mit dem Hintern wieder einreißen. Aber da sind wir jetzt gerade bei und das macht auch Spaß, den dann das ein bisschen dynamischere Fliegen, den Einsatzdruck so ein bisschen zu simulieren und den zu zeigen. Du hast jetzt nicht mehr diese ewige Zeit, alles zu machen. Da müssen Handgriffe einfach wie im Drill sitzen und ich kann nicht einen Knopf schalten und wieder mit meinem Finger auf die Checkliste gehen und gucken, wo ist denn der nächste Schalter, sondern das muss 1, 2, 3, 4, 5 und dann muss da alles sitzen. Und das ist das jetzt, was wir gerade machen. So ein bisschen Drill, so ein bisschen Einsatzdruck erzeugen, damit die halt auch mal ein bisschen ans Schwitzen und Arbeiten kommen.
Aber das ist in der Rettung genau das Gleiche. Du lernst ja, wie du so schön gesagt hast, in der Flugschule, schön die Platzrunde, 60 Knoten Endanflug, was weiß ich, 500 Fuß Sinkrate, alles ganz genau. Und in der Rettung hast du die Zeit eben einfach nicht mehr. Ach, nix Platzrunde, am besten direkt Queranflug, Endanflug oder was weiß ich, möglichst schnell, dann abbremsen, runter, ne? Dieses ganze Thema und mit der Checkliste ist es auch so. Also das ist sehr interessant. Sehr interessant, ja.
Ja. Und auch Landebriefings, ne, die laufen ja irgendwie ganz anders und viel schneller ab und sowas. Also da das dann nicht so die ewige Zeit ist, ja. Und ja, zwischendurch war ich nämlich wieder bei den Johannitern bei euch fliegen. Und das hat uns ja ganz knapp nicht, oder das hat ganz knapp nicht hingehauen, dass wir zusammen Einsatz haben. Einen Tag, bevor du dann auch Dienst hattest und wir parallel waren, hatte ich tatsächlich mit dem Mittelhessen zusammen Einsatz.
Das wusste ich gar nicht, aber schön. Ja, wie toll.
Ja, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Es ist irgendwo bei Butzbach in Hessen. Magna Park heißt dieses Gelände. Da ist ein Hochregal, was gebaut wird. Und da sind zwei Arbeiter aus 38 Meter Höhe abgestürzt. Und ja, dann haben wir einen der Verunglückten geflogen und der 91 hat einen der Verunglückten geflogen.
Hm. Ja, da haben wir uns knapp einen Tag verpasst, siehst du. Ich habe dafür jetzt vor ein paar Tagen den Gießener, ich kam von Berlin runter und er ist Richtung Dresden geflogen, haben uns bei Erfurt getroffen, allerdings in der Luft, aber ja, war auch schön. Tja, so ist das. Gab es denn bei dir in letzter Zeit bei irgendwelchen Einsätzen oder auch bei der Polizei irgendwas, wo du sagst, boah, das, da denkst du jetzt immer noch drüber nach oder das war so ein Aha-Moment oder?
Ja, schon. Also Aha-Moment, wir hatten wieder einen Waldbrand, was jetzt auch wieder zu dem Hubschrauberunfall, den wir am Anfang hatten, passt so ein bisschen. Und ich hatte schon von morgens 8 Dienst und der Waldbrand kam dann, glaube ich, um 4:30 rein, 4:30 genau kam der rein. Den macht man dann natürlich trotzdem noch, obwohl man seine Dienstzeit schon beendet hat. Aber ja, wenn es brennt, brennt's. Und wir sind den dann geflogen und da waren so ein paar Gegebenheiten wieder, die trainierst du einfach normalerweise nicht, weil sie nicht schön sind an Umgebungsvariablen. Wir hatten den Waldbrand oberhalb der Ruhrtalsperre und einen Höhenunterschied von da, wo wir Wasser entnommen haben in der Ruhrtalsperre zum Brandort von circa 200 Metern.
Ah ja.
Und das ist halt, wenn man mit einem Hubschrauber 820 Kilo aufnimmt an Wasser, unschön, sage ich mal. Also man braucht ganz schön lang, um da wieder hochzukommen. Und ich habe da auch eine ganz unangenehme Leitung in der an der Ruhrtalsperre kennengelernt, die einen anderen Verlauf hatte, als ich ihn wahrgenommen habe. Ich habe es dann Gott sei Dank früh genug gemerkt, dass sie doch ein bisschen anders verläuft. Aber da hat man wieder gemerkt, man kann trainieren, wie man will. Wenn man in den Einsatz kommt, dann gibt es wieder Dinge, die halt nicht so optimal sind, die man aber logischerweise im Training sich so auch nicht selber legt, weil man möchte sein Training ja nicht gefährlicher machen, als es sein muss.
Ja, umgekehrt wäre natürlich besser gewesen, das Wasser oben und der Brand ist unten, aber das hat das war dann wohl andersrum.
Ja, und da haben wir dann aber auch relativ schnell reagiert und mit der Feuerwehr dann umgeplant und haben uns 2 5.000 Liter Faltkragen, Becken, so heißen die Dinger, so runde Becken aufstellen lassen und haben dann daraus entnommen. Und da hat man wieder gesehen, das war dann auf der gleichen Höhe ungefähr wie der Brand. Und da waren wir dann auf einmal von 5 Minuten Umlaufzeit auf unter 2 Minuten Umlaufzeit von Abwurf zu Abwurf. Mhm. Und dann wird's halt richtig schön effektiv. Mhm. Und dann hat's auch richtig gut gewirkt. Und dann hatten wir in relativ kurzer Zeit mit den Kollegen vor Ort, da waren bestimmt 100 Feuerwehrleute im Wald, hatten das dann sehr schnell unter Kontrolle zusammen.
Ach, das ist doch toll. Sag mal, Flugdienst und Ruhezeiten zählt dann für euch in dem Moment nicht, oder? Also nee, ist jetzt nicht vorwurfsvoll gesagt, sondern einfach Polizei.
Polizei, Abwehr von Gefahren für Leib und Leben. Und klar, da muss man natürlich nochmal zusammen sprechen und sagen, pass mal auf, wir gehen jetzt hier in Stunde 14, 15. Können wir noch, wollen wir noch, passt das? Und wenn alle sagen, yo, machen wir, dann zieht man das halt noch durch und dann macht man entsprechend danach die Pause. Aber da würden wir dann unseren Ausnahmeparagraphen, der uns halt davon freistellt, dass wir uns daran halten müssen, den würden wir dann ziehen und entsprechend das so lange machen, wie es erforderlich ist und wir können.
Mhm. Schön, ja, da weiß man auch am Abend, was man getan hat nach so einem langen Tag dann. Und mit Feuer und mit viel Adrenalin und
Ja. Also dann auf das ganze Abrüsten, ne? Alles stinkt nach Rauch. Also du riechst halt wirklich, als hättest du eine ganzen Nacht am Lagerfeuer verbracht. Die Klamotten stinken, der Hubschrauber stinkt. Also es ist schon wild, aber macht auch unwahrscheinlich viel Spaß. Und wie da, wenn man dann merkt, dass halt auch die Zusammenarbeit wunderbar funktioniert. Und das Faszinierende an der Feuerwehr ist ja immer, egal welchen Einsatz die haben, sobald da mehr als 30 Leute im Einsatz sind, gibt es eine Verpflegungsstelle.
Ihr sollt löschen, Tim.
Wir waren ja irgendwann fertig und hatten Hunger.
Das ist doch gut. Und wie kriegt ihr den Brandgeruch aus dem Heli wieder raus? Mit dem Wunderbaum, Febrés oder wie? Oder
einfach Türen genau, auf? Genau, Wunderbaum, ne, einfach Türen auf, durchlüften lassen.
Okay.
Das geht dann auch relativ schnell. Das ist dann auch über die Nacht. Am nächsten Morgen merkt man es noch, aber spätestens 24 Stunden, dann ist das auch wieder gut.
Ja, siehst du, okay. Ach, Wahnsinn. Siehst du, ja, das Thema Flugdienst und Ruhezeiten. Also bei uns in der zivilen Luftfahrt muss man ja sagen, oder sagen wir mal, gehen wir jetzt mal in die Rettung, das ist ein bisschen einfacher. Wir könnten ja auch diesen Notfallparagrafen, ne, diesen Gefahr für Leib oder Leben ziehen. Dummerweise hat das aber bis jetzt noch kein Richter entschieden. Da will natürlich keiner den Präzedenzfall machen.
Du, ich glaube, das würde auch alles gut ausgehen, aber egal, wo du mit dem Patienten hinfliegst, sobald der Patient nicht mehr im Hubschrauber ist, bleibt der Hubschrauber dann auch genau da stehen, wo er ist.
Das ist richtig, genau. Der bleibt dann aber auch genau da stehen, wo er ist. Das ist richtig, ja. Aber es könnte ja sein, weißt du, du hast deine, je nachdem, was für einen Rhythmus du hast, deine, ich sag mal, nehmen wir mal die 12 Stunden Flugdienstzeit an, das ist ja das absolute Maximum, was geht. Und dann kommt noch einer und sagt, hey, ihr seid das letzte Rettungsmittel weit und breit, könnt ihr den noch machen. Sonst ist da keiner mehr. Und sonst muss der 1,5 Stunden mit dem RTW transportiert werden, obwohl er sich, weiß ich nicht, die Hand abgesägt hat. Oder was weiß ich, keine Ahnung, ist ja auch egal. Da gibt's keinen Präzedenzfall für. Da würde ich natürlich das überschreiten und würde sagen, hier. Und dann landet das, wenn man Pech hat, dann vor Gericht. Aber dann entscheidet der Richter eben. Ja. Und diesen Fall gab es eben noch nicht. Auch wenn man diesen Joker ziehen könnte. Aber man weiß nicht, was passiert. Ja. Mhm. Deswegen ist das alles ein bisschen schwierig. Ich hatte jetzt neulich einen Fall, das war eine knappe Nummer. Ich hatte schon Übernachtungssachen mit dabei. Da habe ich eine Tour gehabt für Zwillinge. Die haben wir von einer Stadt zur anderen geflogen. Mussten wir zweimal fliegen, weil die im Inkubator eben lagen. Und da habe ich auch gedacht, das wird ganz schön knapp. Und wir mussten immer noch mal natürlich ja nach jedem Umlauf tanken, weil es war mal immer Tag. Du kannst ja nicht so viel mitnehmen, weil wir hatten ja nicht nur den Inkubator, sondern noch mal noch einen zusätzlichen Arzt und noch eine zusätzliche Schwester mit dabei. Mhm. Das ist ja alles schon mal irgendwie, ich sag mal 200, 300 Kilo, irgendwie sowas dazwischen mehr dann insgesamt. Und das war knapp. Und ich habe nicht geschummelt, ich schwör's. Meine Kollegen sagen auch, ich hätte geschummelt. Ich habe nicht geschummelt. 9 Stunden 59. Ja, wir mussten ja unter 10 Stunden sein, weil es ja geplanter Transport war. Ja, da darfst du nur 10 Stunden maximal. 9 Stunden 59, ich war stolz auf mich. Ja.
Sonst Zufall.
Das war wirklich, und wir waren spät dran. Wir hatten eigentlich echt genug Puffer und dann sind wir beim zweiten Mal tanken an dem Flugplatz hängen geblieben, weil der Tankwagen musste erst noch eine Ryanair-Maschine betanken und hatten dann dadurch Verspätung. War ein Riesen-Happening dann auf einmal, weil die Feuerwehr sich parallel mit unserem Hubschrauber dahingestellt hatte und Foto gemacht hatte. Das hat uns so ein bisschen die Verzögerung reingebracht und wir konnten dann auch das Team nicht mehr an der abgebenden Klinik absetzen, weil wir hatten ja immer noch den Arzt und eine Schwester mit dabei. Die mussten wir dann mit nach Reichelsheim nehmen und die sind dann mit dem Taxi heimgefahren. Aber war schon mal happy, dass wir es hingekriegt haben. Und prompt, als wir gelandet sind, wir haben noch nicht mal fertig getankt, rief die Leitstelle an, sie hätten einen primären für uns, aber den konnten wir nicht machen, weil der Inkubator halt leider noch im Hubschrauber war, wie es so ist. Mhm. Der muss ja erstmal raus, das schwere Ding. Und die Rucksäcke alle wieder rein, die dafür notwendig sind. Für eine Primärrettung. Schade, aber gut, so ist es dann eben jetzt in dem Moment gewesen. Das Thema Flugdienst und Ruhezeiten.
Ja, das ist auch, weiß ich nicht, wenn man das richtig gut drauf hat, Respekt, aber ich muss da auch fast jedes Mal nachgucken, wenn da irgendwas kommt, was so ein bisschen tricky ist.
Ja, das ist das Problem. Ne? Die EU arbeitet ja wohl an einer übergreifenden Flugdienst- und Ruhezeitregelung, weil es ist ja nicht, Österreich, sag ich jetzt mal, macht's anders als die Schweiz und Deutschland wieder so und die Spanier wieder so. Jeder hat ja so sein nationales Flugdienstzeitgesetz. Mhm. Deswegen bin ich mal gespannt, ob man da überhaupt was Europäisches überstülpen kann, dass das für alle funktioniert. Mal gucken.
Ja, also halt einfach was Einfacheres.
Ja.
Nicht so was super Verklausuliertes. Ich meine, das, was wir haben, ist ja auch typisch deutsch. Ach so, ja, okay. Und wenn A und B gleichzeitig eintritt, aber C noch nicht da ist, dann müssen wir es wie D machen. Außer es ist mittwochs, dann ist es E.
Ja, genau so. Genau so. Ja. Aber nur bei schönem Wetter.
Genau.
Wenn das Wetter schlecht ist.
Oh, jetzt haben wir Westwind, da muss man natürlich nochmal minus zwei.
Viel im Sinn. Genau. Also es ist wirklich so. Sollen wir es kurz erklären, Tim, für alle, die sich damit nicht auskennen, bevor wir jetzt hier so eine Riesenreise hinmachen? Oder?
Ach so.
Wir schneiden es mal kurz an, oder?
Ja, mach mal kurz.
Wir schneiden es mal kurz an. Also es ist einfach so, man muss zwischen zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist die Dienstzeit. Wie lange bin ich zum Beispiel an der Station auf dem Boden? Und dann gibt es die Flugdienstzeit. Das ist der Teil, in dem ich wirklich aktiv arbeite und mich nicht ausruhe. So, das heißt, eine halbe Stunde morgens schon mal bevor Dienstbeginn bin ich da. Da läuft schon mal die Flugdienstzeit, weil ich aktiv arbeite. Und die bleibt dann irgendwann stehen. Und dann läuft die erst wieder los mit dem ersten Einsatz. Und die läuft so lange weiter, bis ich wieder irgendwo ankomme. Und das ist normalerweise die Station, wo ich ein Bett und ein Zimmer habe, wo ich mich hinlegen kann. Das heißt, dann läuft die, bis wir wieder da sind. Und wenn dann innerhalb von einer Stunde nach dem Einsatz nichts gekommen ist, dann bleibt die stehen. Und so weiter und so weiter. Ne? Und dann darf man am Ende maximal 10 Stunden Flugdienstzeit haben. Und wenn sich alle fit fühlen, dann auch noch 12. Aber ja, mit ganz vielen Ausnahmen und Aber und Wenn und hin und her. Und Dienstzeit darf man maximal 15 Stunden 30 haben. Das hat man zum Beispiel bei unseren Stationen in Kessin oder an allen Stationen, wo man morgens um 7 oder um 8 anfängt und dann bis Sonnenuntergang oder eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang fliegt. Da an solchen Stationen hat man so lange Tage und da darf man dann aber auch maximal 4 am Stück machen. Das war jetzt die Kurzform, aber das war noch lange nicht alles. Da gibt es noch viel, viel mehr. Ja. Also es ist ein sehr kompliziertes Thema. Wir sprechen meistens immer, wenn wir im Dienst sind, einmal so nach 6 Stunden, wenn wir eine 12-Stunden-Schicht haben, sprechen wir nach 6 Stunden einmal drüber. Du, wie sieht's denn aus? Wie viel Zeit haben wir noch übrig? Jede Menge. Oder hey, na, es könnte schon knapp werden. Entweder muss uns heute Abend jemand ablösen oder wir müssen früher Feierabend machen. Und da kommen wir in diesen Knackpunkt rein, dann am Ende, wenn man sagt, man ist den ganzen Tag fleißig gewesen und dann sind 10 Stunden irgendwie rum und man sagt, hey, da können wir noch einen machen, wenn es ein schneller ist irgendwie und so weiter. Und dann auf einmal kommt aber nochmal so ein Ding rein, wo man sagt, hey, ihr seid die Letzten und mach irgendwie. Und dann, ja, ne, entscheidet letztendlich das Gericht. Weil diese Strafen für Flugdienstzeitüberschreitungen sind unfassbar teuer. Die werden auch immer teurer, je mehr man macht. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, hey, komm, wir machen dieses Jahr 10. Dann sagt das LBA auch irgendwann, sag mal, ihr habt da einfach ein großes Problem, würde ich mal sagen, euch daran zu halten, ja. Also da kann man ganz, ganz viel Ärger bekommen mit. Deswegen sollte man das nicht tun. Dass mal was passiert, ist menschlich. Man verrechnet sich vielleicht mal irgendwie. Aber das sollte dann nicht bitte mehrmals im Jahr vorkommen. Ja.
Ja. Das Wort zu den Flugdienstruhezeiten, ja.
Ja, genau. So viel dazu, Tim. Ja. Aber uns macht das Fliegen ja Spaß. Und du hast ja auch noch einen Technical Crew Member dabei, der dich unterstützt oder auch mich unterstützt und sagt, hey, lass uns doch mal rechnen. Schwierige Geschichte, ja. Ja, also von daher, das war, wie gesagt, diese 9 Stunden 59, das war mal ein sehr außergewöhnlicher Einsatz, dass man so eine Strecke doppelt so fliegt. Und im Moment habe ich unfassbar viele Kinder, muss man sagen. Jede Schicht, doch einige. Also irgendwie häuft sich im Moment. Sonst waren es immer Reitunfälle bei mir. Das hat ziemlich nachgelassen. Dafür jetzt mehr Kinder. Wobei die Reitunfälle meistens auch Kinder waren. Aber ja. Mal so, mal so.
Ne, ich habe, was habe ich denn so gehabt? Ne, ich habe einfach durch die Bank alles Mögliche. Auch mein Kind, was gefallen ist aus einer größeren Höhe. Also Kleinkind 1,50 Meter. Das ist ja für die schon eine große Höhe, je nachdem wie die aufkommen. Oder halt auch mal die klassischen Herzinfarkte, wo dann kein anderer Notarzt da war. Oder halt sowas Spektakuläres, wie dass welche von einem riesig hohen Hochregal runterfallen und das Ganze aber überleben. Also das ist puh.
Das stimmt, ja. Was ich auch oft gefragt werde, ist, ob wir denn nochmal nachfragen, wie es dem Patienten geht. Irgendwie ein halbes Jahr später oder ein Jahr später. Und da muss ich sagen, das können wir gar nicht, das dürfen wir gar nicht, weil es gibt Datenschutz. Und in dem Moment, wenn wir diesen Patienten in der Klinik abgeben, ist dieser Patient für uns nicht mehr erreichbar sozusagen, weil wir kriegen darüber keine Auskunft mehr. Ja, aus datenschutzrechtlichen Gründen. Das heißt, wir können nie nachvollziehen, was ist aus diesem Patienten geworden? Ist er gesund geworden oder vielleicht auch nicht oder so? Ich finde das ja immer ein bisschen schwierig, weil letztendlich ist es ja für den Arzt eigentlich auch, wenn er den Patienten abgibt, sehr spannend, hat er die richtige Diagnose gestellt? Ist das wirklich so gewesen, wie er gedacht hat oder nicht? Weil da kann der Arzt ja eigentlich viel mehr draus lernen als ich. Für mich ist es einfach nur persönlich, wo ich einfach sage, hey, ich habe diese Person transportiert, wir haben unser Bestes gegeben dafür. Wie geht's ihr denn jetzt? Das ist ja wieder eine andere Geschichte. Aber ja, nee, wir können da nichts mehr machen. Also wenn sich diese Menschen nicht mehr bei uns melden, wissen wir auch leider nie, was so richtig was daraus geworden ist. Sei denn, der Arzt arbeitet zufällig an dieser Klinik und besucht ihn mal und sagt, hier, hallo, wir haben Sie geflogen, wie geht's Ihnen denn und so weiter. Dann natürlich schon, aber das geht natürlich nicht bei jedem Patienten.
Ja, ja, und gerade finde ich bei solchen Einsätzen, wo du dann auch als Pilot mit Hand anlegst und unterstützt und hilfst und quasi auch irgendwo deine Hände mal an diesem Patienten hattest, um ihn umzulagern oder was auch immer, vielleicht sogar bei lebensrettenden Maßnahmen unterstützt hast, da ist das dann natürlich irgendwie besonders, ne? Also für mich wäre dann auch, würde ich auch gerne wissen, hat es denn wirklich was gebracht? Haben wir unseren Job so gut gemacht gemeinsam, dass der Patient jetzt dann überlebt hat und wie geht's ihm und so? Finde ich schon, das fände ich auch sehr interessant, immer zu wissen. Und ja, weiß ich nicht, kann man das Neugier nennen oder ist es halt einfach, naja, man war halt dabei und möchte jetzt einfach wissen,
genau, hat's geklappt? Genau, du hast einen Anteil an diesem Patienten. Ich möchte ja auch immer den Namen wissen von dem Patienten oder der Patientin, die bei mir im Hubschrauber liegen, weil ich einfach wissen will, wer lag denn bei mir im Hubschrauber? Es gibt aber auch genauso gut den anderen Weg. Ärzte, die sagen, ich gucke diesen Leuten nicht in die Augen. Ich will keine persönliche Bindung in dem Moment aufbauen, dass ich irgendwie ein Gesicht vor meiner Nase habe, woran ich dann denken muss, weil ich das sonst nicht mehr verarbeiten kann. Gibt's ja auch, die versuchen sich dann so zu schützen. Mhm. Aber ich meine, die Frage könnte ich dir ja auch stellen, wenn du mal einen fliegst, na, du fliegst keinen, der verknackt wurde, oder? Und dann sagst, hey, mich interessiert das, der hat jetzt 5 Jahre bekommen, oder vielleicht doch, der hat jetzt 5 Jahre bekommen, jetzt ist der wieder raus, ist der jetzt nach 5 weiteren Jahren schon wieder bei uns irgendwo in Gewahrsam oder
ach so.
Hat er sich gebessert?
Ja, das kriege ich natürlich nicht mit. Aber ich sag mal so, die wir fliegen zu irgendwelchen Hochsicherheitsverhandlungen, es gibt da immer wieder die ein oder andere größere Verhandlung, die dann halt durch uns von der Justizvollzugsanstalt zum Gericht geflogen werden, weil halt die Gefahr eines Landtransportes mit Befreiungsaktion zu groß ist. Das kriegst du dann halt auch durch die Medien mit, was da passiert. Mhm. Also noch viel eher als ich im Hubschrauber. Ich weiß nur, ich habe ihn da hingebracht und wieder abgeholt. Aber halt auch so diese Terrorverdächtigen, was in letzter Zeit stark abgenommen hat. Aber das war ja auch mal so eine Schwemme. Da sind wir, weiß ich nicht, einmal die Woche nach Karlsruhe geflogen und haben irgendwelche Terrorverdächtigen da abgeliefert. Das sind dann, wie gesagt, solche Sachen, das kriegst du dann eher durch die ganz normale Presse mit, was dann am Endeffekt daraus geworden ist.
Okay, ja, das ist natürlich ein Vorteil in Anführungsstrichen. Ne? Den kenne ich ja, der letzte Woche, ja. Der die Woche. Ja, Wahnsinn, okay. Ja, so, das ist natürlich dann nochmal eine andere Liga als im Rettungsdienst. Also gut, manche melden sich ja bei uns, manche schreiben uns eine Karte oder eine E-Mail oder geben ein Lebenszeichen, da freue ich mich immer. Ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt hatte, hatte ich jetzt auch neulich von einem Motorradfahrer, der schwer, schwer verunglückt ist, der hat sich dann gemeldet und so weiter, dem geht's wieder gut, so weiter. Kämpft sich zurück, es wird, glaube ich, auch wieder alles gut werden, soweit, aber das ist immer schön zu hören. Mhm. Oder über Instagram melden sich da auch der eine oder andere und sagt, hier, da und da. Wobei, da bin ich mal vorsichtig, da will ich mal ganz viele Details wissen. Mhm. Nicht, dass einer sagt, hier, du, ich. Und ich dann da irgendwie denke, okay, alles klar, ja. Nee. Aber gut, sind ja alles liebe Leute.
In der Regel schon.
Ja, Tim. Cool. Mensch, wann hast du den nächsten Dienst, Rettung?
Wenn dieser Podcast rauskommt, habe ich meinen letzten Tag in Gießen.
Also wir verpassen uns wieder um einen Tag. Ich habe am nächsten Tag fange ich an mit Mittelhessen, wenn dieser Podcast rauskommt.
Verpassen uns wieder um einen Tag. Also ich bin vom 1. bis zum 4.9. bin ich dann in Gießen gewesen.
Siehst du, ich 5. bis 8. Mittelhessen, Gießen bin ich wieder Ende des Monats dann. Endlich mal wieder. Ich war lang nicht mehr in Gießen.
Du, ich bin lang nicht mehr nachts geflogen. Ich muss mal nachfragen, warum, wieso, weshalb, ob das Gründe hat. Ich will mich nicht unbedingt wehren. Ich fliege auch gerne, wenn es hell ist. Aber ja, nachts würde auch nochmal Spaß machen.
Ja, freue ich mich auch drauf. Jetzt im Sommer macht es ja auch nochmal Spaß. Ist ja ein bisschen einfacher, weil das Wetter meistens gut ist. Wenn es jetzt dann wieder Herbst, Winter wird, dann ist es ja immer so, ja, vielleicht 70%, dass wir es schaffen, 50%. Ja. Ja. Tja, cool, Tim.
Ja, Wunderbar.
Herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank für eure Zeit.
Ja, danke dir, danke euch.
Und was wir jetzt sofort machen, wir laden sofort das Video auf unseren Instagram-Kanal hoch.
Auf jeden Fall. Versprochen.
So machen wir das. Dann lieben Dank an alle da draußen fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen ganz tollen Start in den Donnerstag. Tim hat ja dann sozusagen heute seinen letzten Tag. Ich starte morgen in meinen Mittelhessendienst. Und Tim, danke dir für deine Zeit.
Ja, danke dir, Andreas. Danke euch da draußen und passt auf euch auf.
Ja, so machen wir das. Tschüss.
Tschüss.